Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Die Erde ist eine Scheibe. Schutzimpfungen machen autistisch und mit den Kondensstreifen von Flugzeugen werden wir alle gefügig gemacht. Es scheint ja kaum einen Blödsinn zu geben, der nicht begeistert geglaubt wird. Zwar immer nur von wenigen, klar, aber von denen umso hartnäckiger. Wie wenig sich Verschwörungstheoretiker von Fakten aus der Fassung bringen lassen, das ist heute Thema in der Lesart und das ist auch schon sehr deutlich geworden. Zum Ende der Sendung habe ich einen Autor eingeladen, Jan Skudlarek. Der ist Lyriker und Philosoph und der hat ein Buch über Wahrheit und Verschwörung geschrieben. Und der bringt hoffentlich jetzt ein bisschen Licht in die Sache, zumindest verspricht das der Titel seines Buches. Der lautet nämlich Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Guten Tag, Herr Skudlarek.
Hallo.
Ja, in diesem Buchtitel, da geben Sie uns ja indirekt schon ein bisschen Hoffnung. Da ist eine gute Nachricht versteckt, nämlich erstmal ganz grundsätzlich, dass wir überhaupt erkennen können, was echt und wirklich ist.
Korrekt. Also das wäre schade und wäre ja sehr, sehr dystopisch fast schon, mal sagen, wir können nichts erkennen und es gibt keine Wahrheit. Und ja, ich glaube, so ein niederschmetterndes Buch, es wäre nicht nur philosophisch falsch aus meiner Sicht, sondern ich glaube, das würden auch Leute nicht lesen wollen.
Ja, aber es ist trotzdem eine durchaus wichtige Unterscheidung, weil ich lese auch bei Ihnen den Satz, eine Gemeinschaft braucht ihren Glauben an die Erkennbarkeit von Wahrheit, um überhaupt bestehen zu können.
Absolut. Also es geht weniger darum, dass eine letzte Wahrheit da ist, die man erkennen kann und die kann ich auch in meinem Buch natürlich nicht transportieren, dass ich sage, genau das ist sie. Das ist die klassische Frage auch der Philosophie seit Jahrtausenden natürlich. Was ist Wahrheit und wie erkennen wir sie? Das ist eine legitime Frage, das ist eine philosophische Frage. Ich sage ja, eine Gemeinschaft braucht den Glauben an eine gemeinsame, an verbindende Wahrheit. Also allein das Erkenntnisinteresse selbst hat schon verbindende Funktionen. Aber auch zum Beispiel, dass ich dran glaube, dass mein Arzt sich medizinisch besser, auch mit meinem Körper besser auskennt als ich. Das ist eine rein funktionale Sache. Wenn ich das nicht mehr glaube, dann ist das natürlich schwierig. Warum soll ich dann zum Arzt gehen?
Ja, aber da fängt es ja schon an, dass ja sehr viele Menschen davon ausgehen, dass Schutzimpfungen in Wirklichkeit eine Verschwörung der Pharmaindustrie sind und womöglich autistisch machen. Es gibt Theorien, dass der Klimawandel eben nur eine Erfindung von Eliten und Wissenschaftlern ist, weil die daran Geld verdienen. Dass die Chemtrails, ich habe das vorhin schon genannt, der Bevölkerungskontrolle durch Regierungen dient und so weiter und so fort. Der Breitscheidplatz-Anschlag als verdeckte Aktion der Bundesregierung. Sie haben eine ganze Menge solcher Theorien in Ihrem Buch versammelt und suchen dann nach Gemeinsamkeiten. Was ist so ein Kern, der in allen Verschwörungstheorien steckt?
Der Kern aller Verschwörungstheorien ist letzten Endes, dass ein gesundes und vielleicht auch nachvollziehbares Maß an Skepsis überschritten wird zugunsten eines allumfassenden Zweifels oft. Ich nenne es im Buch nicht, das ist ein toxischen Zweifel. Also es wird letztendlich falsch gezweifelt. Man kann gut zweifeln, man kann sinnvoll, man soll zweifeln im Leben, aber die Frage ist, wie man es macht. Und Verschwörungstheoretiker sehen zweierlei. Erstens sehen sie sich getäuscht und belogen, oft von Mächtigen oder einer offiziellen Story in Anführungsstrichen. Zweitens nicht nur belogen, sondern eben auch bedroht. Also man wird aus einem Grund belogen und nämlich weil die Wahrheit bedrohlich im Hintergrund von irgendwelchen Machtmenschen und Hintermännern letzten Endes orchestriert wird.
Das ist ja so ein Kernsatz eigentlich aller Verschwörungstheorien. Es gibt gefährliche Hintermänner mit bösen Absichten, so fassen Sie das im Buch zusammen, und über den wahren Lauf der Dinge werden wir belogen. Das heißt nicht nur, alles ist Lug und Trug, sondern es gibt da irgendwie jemanden, der handelt.
Ja, ganz genau. Also nicht nur alles ist Lug und Trug, sondern die Leute wollen die auch in den Kragen, irgendwie über Bande. Und deswegen ist es letzten Endes auch so, dass viele Leute sich auch nicht nur verunsichert fühlen, sondern auch aggressiv werden, weil sie dann halt denken, ja, es gibt diese, das Beispiel haben sie genannt, Pharmaverschwörungen und die wollen uns, manchmal heißt es, die wollen nur Geld machen und die sind unwirksam, die Impfungen, manchmal heißt es, da sind eigentliche Gifte in diesen Impfstoffen drin. Also es gibt immer geheime Absichten und man wird nicht nur belogen, sondern es gibt auch wirklich eine Bedrohung, die Leute dann auch aggressiv macht. Man wird ja nicht gerne bedroht. Man fühlt sich ja in einer defensiven Position und möchte sich dann auch irgendwie retten, vielleicht auch.
Ich könnte jetzt, wenn ich solche Theorien nicht glaube, zynisch reagieren. Ich könnte mit den Achseln zucken und sagen, ja, mein Gott, es hat immer Spinner gegeben, die irgendeinen Blödsinn geglaubt haben. Wenn da gar keine Wirklichkeit in diesen Theorien steckt, warum soll sich denn die Wirklichkeit dann um diese Theorien scheren? Ist mir doch egal.
Absolut, viele Leute reagieren auch so und das war auch meine erste Reaktion, ehrlich gesagt, dass man denkt, ach ja, das sind halt ein paar Spinner. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass da sind nicht nur ein paar Spinner. Und damit meine ich nicht, dass es immer mehr Leute werden. Das stimmt zum Teil auch, je nachdem, welche Theorie man untersucht. Es gibt aber letzten Endes eine Bandbreitenwirkung von Verschwörungstheorien, die auch schon immer da war. Also ironischerweise sind Verschwörungstheorien selber eine Art Mainstream-Phänomen. Also diejenigen, die Mainstream-Erklärungen ablehnen, sind selber natürlich keine Untergrunddenker und keine heimlichen Intellektuellen. Nein, es gibt Millionen Leute, die an Sachen wie eben die Impfverschwörungen glauben oder eben an Chemtrails.
Aber lustigerweise, sie wollen sich ja eigentlich als die kleine geheime Gruppe fühlen, oder? Auch das lese ich in ihrem Buch. Also die Wahrscheinlichkeit, an eine Verschwörungstheorie zu glauben, ist umso größer, je mehr ich den Eindruck habe, nur eine Minderheit glaubt daran.
Korrekt. Also das gehört zur Selbstwahrnehmung, ist aber empirisch dann nicht haltbar. Also es gibt natürlich abwegige Verschwörungstheorien, die wenige Leute glauben, dass das schon. Aber es gibt viele, auch zum Beispiel dann Verschwörungstheorien, wie zum Beispiel die Lügenpresse-Verschwörungstheorie. Also je nachdem, wie wir es verstehen, ist die Ansicht, dass die Medien uns in Anführungsstrichen manipulieren oder wie auch immer, auch eine Verschwörungstheorie. Ne? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass dann die Eliten, Frau Merkel, wer auch immer, dass es dann da quasi, man kann es auch satirisch natürlich erzählen, dass es dann quasi morgens dass sie jetzt heute Morgen eine Anweisung bekommen haben, wie sie mich zu interviewen haben.
Mit der Fragenliste,
und mit der Fragenliste und am besten, wie wir das Thema am besten hier platzieren in Öffentlichkeit, im Sinne einer wie auch immer gearteten Propaganda. Es gibt Millionen Leute, die solchen Tendenzen und solchen Verschwörungstendenzen eher zustimmen, als ablehnend gegenüberstehen.
Das zu analysieren, wie diese Mechanismen ablaufen, ist die eine Seite. Haben Sie auch herausgefunden, was denn eigentlich so reizvoll daran ist? Warum manche Menschen das glauben wollen?
Durchaus. Also viele Leute fühlen sich dann im Besitz eines Spezialwissens, also eines Spezialwissens, das sie auch von anderen abhebt.
Also irgendwas Besonderes.
Ja, total. Also es gibt die Masse der Schafe, das ist immer so ein Bild, das gerne bemüht wird. Also die Herde glaubt die offizielle Story, weil sie halt getäuscht ist oder dumm oder beides. Aber ich würde nicht sagen, ich der Verschwörungstheoretiker, die denken natürlich nicht von sich selber als Verschwörungstheoretiker, aber ich der Wahrheitssuchende, der Skeptiker, der Aufgeklärte, der die Wahrheit weiß halt, dass es, ja, wie auch immer, und dann folgt halt die Erklärung.
Sie haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, dass Sie dieses Moment, wenn gesunder und richtige Skepsis in so was Toxisches kippt, ja, dass Sie das als toxischen Zweifel beschreiben, das ist ja ein bisschen das Tückische. Wo ist genau diese Grenze? Denn es gibt ja reale Verschwörungen. Also bei VW, das kann man durchaus als Verschwörung bezeichnen, den Cum-Ex-Skandal. Sie haben auch so ein paar Beispiele mit realen Verschwörungen. Also wie unterscheide ich das denn dann?
Also letzten Endes ist es zu unterscheiden anhand der Beweise und ob man überhaupt Beweise vorlegt. Die Panama Papers und die VW-Geschichte, die sind ja nicht ans Licht gekommen, weil jemand spekuliert hat, hey, ich glaube, eigentlich werden wir insgeheim von VW betrogen. Nein, da wurde im Labor nachgetestet, wie viel wird denn da ausgeschieden von diesen Fahrzeugen und was ist die Herstellerangabe und gibt es da vielleicht nicht ein Programm und schauen wir mal nach. Und dann wurden Hypothesen gebildet und wir glauben, das könnte so und so sein. Dann wurden diese Hypothesen überprüft und dann waren die Werte zu hoch. Also es war eine wirklich empirische Sache und deswegen eine Theorie im eigentlichen wissenschaftlichen Sinn. Verschwörungstheorien, auch wenn wir sie so nennen, sind eben keine wissenschaftlichen Theorien im eigentlichen Sinne, weil sie letzten Endes nicht nur keine Beweise liefern oft oder falsche Beweise, sondern weil sie letzten Endes gar keine Beweise brauchen in ihrem Erklärungskosmos. Da wird letzten Endes was behauptet und wer das Gegenteil behauptet, der lügt. Das ist der Mechanismus.
Ich war überrascht, wie spät Sie auf die in meinen Augen Gretchenfrage kommen, nämlich was tun wir denn eigentlich jetzt gegen solche Verschwörungen? Das ist ja wirklich erst so auf den letzten Zeilen, möchte ich fast sagen. Und da fordern Sie dann etwas, das nennen Sie Zivilcourage für Wahrheit. Was ist das?
Ich denke, dass es sich nicht um harmlose Theorien handelt und um Sachen, wo man Leute vielleicht reden lassen sollte. Denken wir auch zum Beispiel an so Gerede wie, dass es einen Bevölkerungsaustausch gibt. Das ist ein rechter Kampfbegriff letzten Endes. Ja? Also auch ein recht extremer Kampfbegriff. Und der wird einfach verwendet, um eine Art homogene Bevölkerung auch zu fordern und einfach gegen eine offene Gesellschaft zu agieren.
Ja? Was ist jetzt dagegen diese Zivilcourage?
Da müsste man dann sagen, mit Zivilcourage eintreten und sagen, hey, allein, dass du von Bevölkerungsaustausch oder so redest, wie das viele von der AfD und so tun, das ist nicht nur sachlich unangemessen, es ist einfach eine Frechheit, dass du das tust. Und da muss man einfach eine Gegenrede starten.
Natürlich also im Zweifelsfall auch in der U-Bahn sich umdrehen und fremde Leute ansprechen.
Ja, ich denke schon. Also wenn jemand auf Missionierungsdrang ist und sagt, wir werden alle belogen und werden alle ausgetauscht und gehen alle vor die Hunde und überhaupt gibt's Giftgas überall so ungefähr insgeheim, das sind keine harmlosen Sachen. Das sind Sachen, die unser Miteinander letzten Endes, unser Klima, unser gesellschaftliches Klima verändern und das sind Sachen, unser Klima zum Schlechten verändern. Und wir sollten so gut es geht dagegen halten und denjenigen, die probieren, selber quasi Gift, also jetzt metaphorisches Gift, konspiratives Gift versprühen, dass wir die zur Rechenschaft ziehen, also natürlich nicht juristisch oder so, aber schon auch einfach durch Gegenrede und sagen, Moment mal, was erzählst du denn da eigentlich? Und damit Fakten bestenfalls natürlich mit Argumenten dagegen halten. Wir sollen die jetzt nicht am Kragen packen und beschimpfen oder so. Aber erstens, dass wir Erwachsene auf Augenhöhe dagegen reden und zweitens, dass wir halt Jugendliche und Kinder befähigen, einfach wahr und falsch besser besser auseinanderzuhalten. Und sei es auf einer Quellenebene, sei es, dass wir denen beibringen, was eine seriöse und eine glaubwürdige Quelle, journalistische Quelle meinetwegen, von einer unglaubwürdigen, politischen, aufgeladenen Hetzseite im Internet unterscheidet. Auch wenn beide im Zweifel vielleicht genauso auftreten, weil das machen die heutzutage.
Jan Skodlarek mit seinem Buch Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. Das Buch kostet 18 Euro und ist bei Reklam erschienen. Dankeschön.
Sehr gerne.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.